Das Land Nordrhein-Westfalen.
Unser Land.
Das industrie- und volksreichste Land der Bundesrepublik.
Geschichten aus 75 Jahren Nordrhein-Westfalen. Der Podcast zur Jubiläumsausstellung in Düsseldorf. Folge 7. Eine Katastrophe mit Folgen. Es war eine der größten Katastrophen, die Nordrhein-Westfalen in seiner 75-jährigen Geschichte erlebt hat. Im April 1996 brannte der Flughafen der Landeshauptstadt Düsseldorf. 17 Menschen kamen dabei ums Leben, mehr als 80 wurden verletzt. Ein tragisches Ereignis mit Folgen für die gesamte Bundesrepublik. Wie es zu dem schlimmen Brand kam und welche Konsequenzen er bis heute hat, erzählen wir in dieser Folge. Am 11. April 1996 herrschte auf dem Düsseldorfer Flughafen reger Betrieb. Er ist zu dieser Zeit der drittgrößte deutsche Flughafen. Mitte der 90er Jahre landen und starten dort rund 15 Millionen Fluggäste im Jahr. Einer von ihnen war an diesem Tag Christian Reiling. Viele Jahre später steht er im neu erbauten Terminal des Flughafens und erinnert sich an jenen verhängnisvollen Tag im April. Nach einem erfolgreichen Geschäftstermin in der Landeshauptstadt betrat Reiling damals am frühen Nachmittag den Terminal.
Es war ewig Zeit, bis mein Flug dann noch ging. Hatte ungewöhnlich Zeit, was ich sonst nie hatte. Und bin dann in die Lounge gekommen.
Reiling beschließt, die Zeit bis zum Start seines Fluges nach Dresden in der Lufthansa-Lounge zu überbrücken. Zur gleichen Zeit an einem Blumenladen auf der Ankunftsebene von Terminal A. Zwei Arbeiter schalten ihr Schweißgerät ein, um eine Dehnungsfuge an der Deckenverkleidung zu reparieren. Die folgenden Ereignisse wurden später im Auftrag des Ministerpräsidenten von einer Sachverständigenkommission aufgearbeitet. Heidi Sack von der Stiftung Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen fasst die Ergebnisse zusammen.
Diese Schweißarbeiten waren nicht angemeldet, sodass eine Brandwache fehlte. Die war auch damals schon vorgeschrieben. Dann wäre die Flughafenfeuerwehr anwesend gewesen, hätte das Ganze überwacht. Das war nicht der Fall. Und so gingen die vonstatten über einige Stunden, diese Schweißarbeiten, und entzündeten einen Schwelbrand, also ein nicht offenes Feuer in dieser Zwischendecke.
Giftiger schwarzer Rauch breitet sich im ganzen Gebäude aus. Relativ spät wird das Ausmaß des Brandes entdeckt. Als gegen 16 Uhr endlich Feueralarm ausgelöst wird, wäscht sich Christian Reiling gerade auf der Toilette der Lufthansa-Lounge die Hände. Als er aus der Toilette kommt, ist die Lounge menschenleer und dunkel.
Und es war auch Rauch schon da. Noch nicht so ganz heftig, aber immerhin schon spürbar Rauch, weil in der Toilette war gar nichts. Und das innerhalb von wenigen Minuten. Gut, bin ich dann eigentlich sehr schnurstracks zur Tür und habe mir noch keine Gedanken gemacht. Und der gewaltige Schock kam eigentlich erst dann, als ich sah, wie gesagt, alle waren weg und die Tür war verschlossen.
Christian Reiling sitzt in der Falle. Er flüchtet vor dem beißenden Rauch in die Teeküche der Lounge. Mund und Nase schützt er mit feuchten Tüchern. In Gedanken sucht er nach einem Ausweg und kommt zu dem Schluss.
Eigentlich gibt es keinen drin, weil das ist wahrscheinlich hier so vertrackt, dass du jetzt hier sterben musst und das will man natürlich nicht wahrhaben.
Aber warum wurden Christian Reiling und auch andere Menschen, die sich zu dieser Zeit im Terminal befanden, nicht rechtzeitig gewarnt?
Dieses Brandereignis, das es dann aber derartig schlimme Folgen hatte und zur größten Brandkatastrophe an einem deutschen Flughafen werden konnte, hatte eben wie bei anderen Katastrophen verschiedene Ursachen. Man kann sagen, eine Verkettung mehrerer unglücklicher Umstände und Fehler und am Ende auch menschlichen Versagens.
Spätere Untersuchungen der Sachverständigen ergaben, dass die Werksfeuerwehr des Flughafens personell unterbesetzt war. Die zur Hilfe gerufene Auswärtige Feuerwehr aber hatte laut dem Expertenbericht keinen Lageplan für die Innenräume des weitläufigen Terminals zur Verfügung. Die Orientierung wird durch den schwarzen Qualm zusätzlich erschwert. Die Feuerwehrleute arbeiten unter schwierigsten Bedingungen.
Besonders schlimm war dann, dass die zur Hilfe gerufene umliegende Feuerwehr auf einer anderen Funkfrequenz funkte als die Flughafenfeuerwehr. Das heißt, eine Kommunikation zwischen denen war kaum möglich.
Zu spät werden die Menschen durch eine Lautsprecherdurchsage gewarnt. Die Berichte der Sachverständigenkommission zeigen, viele Fehler, die zur Katastrophe führten, wurden schon rund 20 Jahre zuvor begangen, beim Bau des Terminals.
Es fehlten ausreichend Brandschutztüren. Überhaupt diese Einteilung in Brandabschnitte existierten nicht. Fluchtwege waren zu wenig gekennzeichnet und auch insgesamt zu wenig. Die Entlüftungsanlage, die eingebaut wurde, auch das aus Kostengründen, war zu schwach und zudem stark verstaubt. Das war auch für das Brandgeschehen dann nochmal ganz tragisch. Dann gab es keine ausreichend funktionierende Entrauchungsanlage und auch rauchdichte Türen fehlten.
Stattdessen breitet die Klimaanlage den giftigen Rauch im ganzen Gebäude aus. Und auch eine flächendeckende Sprinkleranlage existiert nicht. Dort, wo es sie gibt, wird sie nicht aktiviert, weil die Sensoren nicht auf den Rauch reagieren. Und auch die Steuerung der Aufzüge versagt. Die Fahrstühle fahren weiterhin die völlig verqualmte Ankunftsebene an.
Tür offen, Door open.
Der dichte Rauch blockiert die Lichtschranken der Aufzüge. Die Türen bleiben offen. Und insgesamt 7 Menschen ersticken so an den giftigen Gasen. Die Untersuchungen kamen zu dem Schluss, dass der Brandschutz beim Bau des Terminals Mitte der 70er Jahre offenbar vernachlässigt wurde.
Brandschutzkonzepte existierten vor allem als Notizen in den Plänen der Architekten. Die waren also vorhanden, aber eben als Notizen. Und damit waren sie auf dem Papier vorhanden, wurden aber in ihrer Einhaltung danach nicht weiter überprüft.
Auch Mitte der 70er Jahre hatte die Bauverordnung schon die Verwendung schwer entflammbarer Baumaterialien vorgeschrieben.
Aus Kostengründen ist darauf verzichtet worden. Und sind zum Beispiel Dämmplatten aus Polystyrol, das ist eine Art Styropormasse, die ist verwendet worden als Dämmmaterial und die war eben sehr leicht entflammbar.
Der giftige Rauch dieser leicht brennbaren Dämmplatten macht den Terminal zur tödlichen Falle. Christian Reiling versucht in der Lufthansa-Lounge Hilfe zu rufen. Zum Glück hat er ein Handy. Damals keine Selbstverständlichkeit.
Es funktionierte, weil das zu damaliger Zeit auch gab es nicht nur, dass die Batterie vielleicht, man muss auch Kontakt haben. Heute funktioniert das alles sehr viel besser. Aber es funktionierte. Ich habe meine Sekretärin angerufen, die natürlich aus allen Häusern fiel, weil ein paar Minuten vorher hatte ich noch Anweisungen gegeben. Und dann habe ich hier sehr, sehr bestimmt in kurzer Zeit vermittelt, wo ich bin und worum es geht und dass es um mein Leben geht.
Über eine halbe Stunde lang fürchtet Reiling um sein Leben. Dann hört er Stimmen.
Und da waren die Lebensgeister wieder da und ich bin aus dieser Kaffeeküche heraus und habe mich natürlich sofort bemerkbar gemacht, dass sie um Himmels Willen da mich nicht da vorbeigehen oder dass ich da die letzte Chance, die mir vielleicht ist, dass die mich erkennen und dass sie mich rausholen vielleicht.
Das Handy, das Reiling das Leben rettete, ist heute als Erinnerung an den Flughafenbrand Teil der Ausstellung Unser Land im Düsseldorfer Behrensbau. Für 17 andere Menschen im Gebäude kam hingegen jede Hilfe zu spät. Allein in der nur 50 Meter von Reiling entfernten Air France Lounge erstickten 8 Menschen. Die erschütternden Ereignisse am Düsseldorfer Flughafen deckten grundlegende Missstände auf und zeigten,
dass nicht nur Nordrhein-Westfalen, dass Deutschland eigentlich in Sachen Brandschutz zu der Zeit, wie es ein Experte nannte, Entwicklungsland war.
Nun wird die Politik aktiv. Der damalige nordrhein-westfälische Ministerpräsident Johannes Rau gibt ein Gutachten in Auftrag, das die Ursachen der Katastrophe aufdecken soll. Heraus kommen 120 Empfehlungen für den Brandschutz.
Und wenn man die mal zusammenfassen will, war eine große Veränderung, dass nun bei Baubeginn Brandschutzkonzepte vorgelegt werden mussten. Das war anders als in den 60er, 70er Jahren, wo das eben nur in den Notizen der Architekten enthalten war. Es musste eine Brandschau durch die Feuerwehr erfolgen und fortan auch immer wieder Fortbildung in Brandschutzmaßnahmen erfolgen.
Der Düsseldorfer Flughafen zieht die Konsequenz.
Der Flughafen hat damals beschlossen, alle Empfehlungen direkt umzusetzen. Die betrafen nicht nur den Neubau des Terminals und die Wiedereröffnung des verbliebenen Flugsteiges C, sondern es gab auch Empfehlungen für unsere Flughafenfeuerwehr und auch für andere Bereiche.
Sagt Carsten Wenz, Leiter des Brandschutzmanagements am Düsseldorfer Flughafen. Seine Fachabteilung wurde infolge des Brandes gegründet. Heute kümmern sich 6 Fachingenieure am Flughafen ausschließlich um den Brandschutz.
Ich denke, wir können sagen, wir haben hier mit einer der größten Brandmeldeanlagen in Deutschland, die auch sehr, sehr komplex ist.
Heute ist der Flughafen zum Beispiel flächendeckend mit fast 15.000 optischen Rauchmeldern und Wärmemeldern ausgestattet.
Aber die Anlage macht noch sehr, sehr viel mehr. Viele einzelne Komponenten sind an diese Gefahrenmeldeanlage verknüpft oder angeschlossen. Und im Gefahrenfall bei Branddetektion löst diese Anlage eine Vielzahl von Steuerungen aus. Beispielsweise werden Aufzüge automatisch angesteuert, Rolltreppen werden angehalten, Brandschutztore schließen sich automatisch, Fluchtwege werden freigeschaltet. All das läuft automatisch über unsere Gefahrenmeldeanlage. Und diese komplexen Steuerungen gab es früher auch nicht.
Bei dem Flughafenbrand waren die Menschen nicht in den Flammen umgekommen, sondern durch den giftigen Qualm, der sich überall ausbreitete. Heute gibt es im Flughafen flächendeckende Entrauchungsanlagen. Rettungswege sind inzwischen wesentlich besser gekennzeichnet.
Eine Maßnahme des Brandschutzkonzeptes ist auch, dass nur nicht brennbare Materialien für den Hochbau verwendet wird, also die Materialien, woraus ein Gebäude errichtet wird. Darüber hinaus wurden auch sehr, sehr hohe Anforderungen an das Inventar gestellt, welches in das Gebäude eingebracht wird.
Auch die Flughafenfeuerwehr wurde neu aufgestellt und trainiert heute regelmäßig den Brandfall in den Terminals. Aber nicht nur in Nordrhein-Westfalen hatte der Flughafen Brandfolgen. Bundesweit wurden nun öffentliche Gebäude unter die Lupe genommen.
Man stellte fest, dass in fast jedem öffentlichen Gebäude, Universitäten, Kliniken, Schulen insbesondere, zu der Zeit ähnliche Risiken für ein solches Brandereignis bestanden. Nur in Düsseldorf ist es eben zum Brand gekommen.
Die Empfehlungen aus dem Düsseldorfer Gutachten führten bundesweit zu neuen Standards im Brandschutz. Nordrhein-Westfalen verschärfte aber im Jahr 2000 als erstes Bundesland den Brandschutz durch Änderungen in der Landesbauordnung. Für bestimmte Gebäudetypen sind seitdem Brandschutzkonzepte vorgeschrieben. Der Düsseldorfer Flughafen und viele andere öffentliche Gebäude sind nun sicherer geworden. Für die Opfer des Flughafenbrandes und ihre Hinterbliebenen kam das allerdings zu spät. Ein Prozess um die Verantwortung für die Katastrophe wurde 1999 vorzeitig gegen Geldstrafen eingestellt.
Der Prozess war für viele Angehörige der Opfer eigentlich die Katastrophe nach der Katastrophe.
Das Verfahren wurde von Pannen überschattet. Vor allem aber sah sich das Gericht außerstande, den neuen Angeklagten eine individuelle Schuld an dem Brand nachzuweisen. Als Konsequenz daraus gibt es nun klare Zuständigkeiten für den Brandschutz in Flughäfen und anderen öffentlichen Gebäuden.
Sicherlich ist das Land Nordrhein-Westfalen mit dem Ministerium oder auch mit der Ingenieurkammer Bau, die da stark beteiligt waren, Vorreiter gewesen in der Trendwende, wenn ich das mal so sagen darf. Viele Fachleute sprechen auch von der Trendwende des Brandschutzes nach dem Flughafenereignis.
Auch bei Christian Reiling hat der Flughafenbrand Spuren hinterlassen. Seit er dem Tod quasi von der Schippe gesprungen ist, schätzt er sein Leben nach eigenen Worten noch mehr als zuvor. Das war Unser Land – Geschichten aus Nordrhein-Westfalen, der Podcast zur Jubiläumsausstellung im Düsseldorfer Behrensbau. Mein Name ist Claudia Rometsch. Abonniert unseren Podcast, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Mehr erfahrt ihr auch auf unserer Website www.unser-land.nrw.